Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, grüß dich.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde.
Ja, hallo zusammen. Heute unser zweiter Teil zu unserem beliebten Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge gehört. Da haben wir ja so ein bisschen über die Figur Karl Lauterbach erzählt und wollen uns heute mal über das neue Herzgesundheitsgesetz unterhalten. Was hat es damit auf sich? Wie geht es mit dem Gesetz? Was will das eigentlich? Aber bevor wir da einsteigen, Jens, würde ich sagen, müssen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch sagen, wir haben ganz vergessen, bei der bisschen Aufregung, einfach schlicht vergessen, unser Jubiläum zu feiern. Vorige Folge war, also Teil 1, Karl Lauterbach, war unsere 52. Folge. Ein Jahr sind wir mit dem Podcast jetzt online. Das ist ein Riesending, oder?
Wahnsinn, ja, haben wir gar nicht gedacht, dass wir das durchhalten. Du hattest mal am Anfang gesagt, ja, dass die meisten Podcasts schon nach weniger als einem Jahr wieder aufhören. Und das haben wir natürlich nicht vor. Wir haben jetzt gerade erst Lunte gerochen sozusagen und haben uns ein bisschen aufgewärmt und der Podcast soll ja noch viele Jahre weitergehen.
Ja, und an der Stelle wollen wir uns ganz, ganz herzlich bei euch da draußen bedanken. Wahnsinn, wie ihr uns supportet. Ihr schreibt uns Mails, ihr kommentiert unsere Podcasts. Das ist super und da freuen wir uns total drüber. Und wir wachsen und wachsen und wachsen und wollen das auch weiterhin tun und für euch immer eine gute Recherche machen, einen interessanten Podcast gestalten und einfach in die Gesundheitsthemen tief eintauchen, wie es unser Titel ist, Milieu oder Mikrobe, und einfach nicht alles nur von einer Seite, sondern einfach von mehreren Seiten beleuchten, sodass ihr euch da draußen eure eigene Meinung bilden könnt. Tja, und in diesem Sinne legen wir einfach heute mal los. Karl Lauterbach, Teil 2. Und da wurde gerade in letzter Zeit auch in den Mainstream-Medien ganz, ganz viel drüber berichtet. Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, war da mit ganz, ganz vielen Interviews in allen möglichen Fernsehsendungen zu hören. Die Nachrichten haben es rauf und runter berichtet. Und dieses Herzgesetz, weil uns das Herz auch am Herzen liegt, haben wir uns mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und haben da mal geschaut, was der Herr Lauterbach uns da was Gesundes ans Herz legen will. Sind da auf nicht ganz so gesunde Sachen gestoßen, Jens.
Axel, du hast schon so einen ironischen Unterton.
Ja, ich hab's ja das müssen wir noch mal kurz sagen, ich hab's in der Vorbesprechung schon gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir bei den Fakten bleiben und nicht zu emotional werden. Ihr werdet es merken, ihr wisst, dass wir beide halt Verfechter der Prävention sind und des Lebensstils oder der Lebensstilveränderung. Und das, da ist das gesunde Herzgesetz nicht immer so.
Ja, und Axel, das ist ja auch ein wunderbares Thema, warum wir eigentlich damals vor 52 Wochen eingestiegen sind mit diesem Podcast, denn Milieu oder Mikrobe, du erinnerst dich, ja? Wir sind zwei Sichtweisen auf ein Problem, auf eine Ursache. Und wenn man jetzt, also man kann ihm Herr Lauterbach ja alles vorwerfen, aber nicht, dass er nichts macht. Ja, er ist schon sehr initiativ, ja. Er will jetzt die Zeit nutzen, die er diese Macht auch hat. Er sitzt am Hebel und jetzt kann er natürlich einiges bewegen und das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er nichts bewegt. Die Frage ist, in welche Richtung er das bewegt. Und eine seiner großen Bewegungen ist ja, dass er ein neues Bundesinstitut aus der Taufe hebt, nämlich das sogenannte BIPAM. Und da bin ich nicht sicher, ob das die meisten schon kennen. Das ist das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin. Und das ist ja, Axel, erstmal kein schlechter Grundgedanke. Also die Prävention zu fördern, die Prävention, ja, auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung weiter auf das Radar zu bringen, so sage ich das mal. Das macht ja auch absolut Sinn. Ich meine, das ist ja auch unsere ureigenste Aufgabe, ja, immer dafür zu sorgen, dass die Erkrankungen erst gar nicht entstehen. Und Das sind ja unsere ureigensten Themen, eben darauf hinzuweisen, wodurch wir zum Beispiel Diabetes oder was auch immer vermeiden können. Und darum geht es auch in diesem Institut. Es geht um die Vermeidung nicht übertragbarer Erkrankungen, vor allen Dingen drei große Erkrankungsarten. Sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind die Demenzerkrankungen und das sind natürlich die Krebserkrankungen, die etwa 75% aller chronischen Erkrankungen ausmachen. Das ist immens und deswegen erstmal auch ein gutes Ansinnen, dass sich unser Bundesgesundheitsminister, der ja mehr oder weniger vom Fach ist, sich diesen Themen jetzt auch mal annimmt. Und so kann sich eben in Zukunft dann auch das Robert-Koch-Institut, was ja jetzt inzwischen jeder kennt, wir haben es ja auch in unseren ersten Podcasts so ein bisschen historisch analysiert, ja, wer Robert Koch eigentlich war. Und dieses Institut kann sich jetzt komplett auf die Infektionserkrankungen fokussieren. Alles andere geht jetzt praktisch in diesem BIPAM auf, wo dann auch zum Beispiel das Bundesinstitut für gesundheitliche Aufklärung, also die zum Beispiel auch die Corona-Kampagnen gesteuert haben, etc. Diese gehen jetzt praktisch alle in diesem großen neuen Präventionsinstitut, gehen die letztendlich auf. Was uns natürlich als Research-Fanatiker wieder aufgefallen ist, der neue Chef dieser Einheit, oder man nennt ihn Errichtungsbeauftragte, das ist der Herr Dr. Johannes Niesen. Und wenn man mal diesen Begriff eingibt bei Dr. Google, dann stößt man relativ schnell drauf, dass der vom Kölner Gesundheitsamt kommt. Ja, dass er also 2019 das Kölner Gesundheitsamt übernommen hat, was ja auch in der Corona-Zeit bekannt geworden ist. Und naja, wo kommt Herr Lauterbach her? Der hat halt seinen Wahlkreis in Köln-Mühlheim, also auf der Schelensick, Köln-Mühlheim und Leverkusen. Deswegen hat er sich ja in den letzten Wochen auch immer mit den Leverkusenern abgelichtet, ja, ist natürlich bei der Meisterparty gewesen, hat das letzte Spiel gesehen und hat natürlich so in der Sonne von den Erfolgen von Bayer Leverkusen dann mitgesonnt. Ja, das macht er jetzt ja auch bei der EM, ne, dass er immer überall in der Kamera dabei ist und seiner Community, seinen Fans zeigt, dass er Patriot ist, dass er die deutsche Mannschaft unterstützt. Und ja, so unterstützt er dann eben auch seine langjährigen Weggefährten wie Herrn Niesen. Also jeder kennt das vielleicht auch, der selbstständig ist, dass man da so seine Netzwerke hat und so hat man in der Politik eben auch seine Netzwerke.
Ja, Jens, wie du es bei mir gerade gesagt hast, da höre ich bei dir auch so einen leichten ironischen Unterton raus. Ja, so ist es halt. Lass uns noch mal ganz kurz bei den Fakten bleiben. Du hast gesagt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die sind wirklich auch noch die Todesursache Nummer eins auch in Deutschland. Und daran sterben jedes Jahr 350.000 Menschen, ungefähr 350.000 Menschen. Und da hast du ja recht, mit besserer Vorsorge könnte davon natürlich auch ein Großteil verhindert werden. Von daher ist dieses Ansinnen, mehr auf Prävention zu setzen, schon der richtige Ansatz. Nur wir gucken da jetzt mal kritisch rein, was es damit auf sich hat und auch mit unserem neuen Herzgesetz.
Ja, ich glaube, der Herr Lauterbach hat das Problem erkannt. Das hat er aber auch schon lange erkannt, weil er hat auch schon vor 10, 15 Jahren, wenn er Vorträge gehalten hat, hat er immer gesagt, wir haben ein sehr teures Gesundheitssystem, wir haben eine sehr schlechte Vorsorgemedizin und das ist leider auch so. Die Frage ist nur, was letztendlich die Wahrheit ist. Also was sind die Ursachen letztendlich, die dahinter stehen, der Fakten, die wir alle sehen können. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem in ganz Europa. Wir geben 5.000 Euro pro Bewohner aus. Das sind laut O-Ton Lauterbach 50% mehr als im EU-Durchschnitt. Also wir schneiden im Vergleich der anderen EU-Länder sehr, sehr schlecht ab. Und Herr Lauterbach sagt zu Recht, wir haben eine sehr durchschnittliche Lebenserwartung, aber wir haben eine sehr schwache Vorsorgemedizin und ein sehr teures Gesundheitssystem. Also das passt nicht so richtig zusammen. Und deswegen macht es natürlich auch Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie stellt man eine Neuordnung auf, wie organisiert man die Volksgesundheit praktisch neu. Ja, und dann sind wir bei der Brille Milieu oder Mikrobe, ne? Also wie interpretiert man letztendlich die Fakten und welche Schlussfolgerungen, welche Konsequenzen zieht man letztendlich daraus?
Da hast du recht. Und wir gucken jetzt mal kritisch da drauf und gehen mal rein in dieses neue Gesetz. Was soll dieses Gesetz eigentlich tun? Für wen ist es da? Und welche Präventionsansätze bietet es? Und mit welchen Mitteln bietet es diese Prävention? Und Jens, da haben wir einiges gefunden. Lass uns mal damit anfangen. Was macht eigentlich dieses oder was soll dieses gesundes Herzgesetz eigentlich tun?
Ich glaube, erstmal der Grundgedanke ist nicht verkehrt. Ja, es soll also so eine Art Voucher-System geben. Da bist du näher dran als ich, weil du bei einer Krankenkasse tätig bist. Also ihr werdet euch da ja intern schon mit beschäftigen. Wie sieht das in der Ausgestaltung letztendlich aus? So wie ich das verstanden habe, werden die Versicherten der Krankenkassen werden Anfang Januar informiert, dass es jetzt so eine Art Voucher-System gibt. Das heißt, du bekommst einen Voucher zum Beispiel, um deine Cholesterinwerte checken zu lassen, du bekommst einen Voucher für Bluthochdruck, du bekommst einen Voucher für Diabetesrisiko etc. Und dann wird das praktisch von den Kassen übernommen, dass du diese Prävention letztendlich für dich selbst dann betreibst. Das machen wir als, also ich bin privat versichert als Selbstständiger, ich mache das sowieso. Ich war in den letzten 2 Jahren zweimal bei einem Kardiologen und habe das alles gecheckt, habe dann die Rechnung bekommen und habe, ich glaube, 2.800 Euro überwiesen, die man dann zum Teil von seiner privaten Krankenkasse natürlich wieder zurückbekommt. Aber es ist eine Investition. Ja, es ist nicht staatlich verordnet, sondern ich habe es selber für mich. Ich bin ja so in einem Alter, da guckt man dann vielleicht mal rein. Na, wie sind die Herz-Kranzgefäße? Wie sieht das System aus? Kann ich noch 4 Stunden 10 auf dem Tennisplatz stehen oder ist das jetzt schon gefährlich? Das ist mein eigenes privates Interesse, das zu wissen. Und hier geht es jetzt praktisch in die Richtung, es ist nicht mehr privat, es soll jetzt staatlich praktisch verordnet gesteuert werden.
So soll es wohl sein. Als Ergänzung, du sagtest gerade im Januar, nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das wird dann im Januar 2026 sein. Also das Gesetz ist ja noch nicht durch den Bundestag, soll nächstes Jahr erst ratifiziert werden. Und was der Jens gerade sagte, Jens, ne, Eigenverantwortung, du übernimmst die eigene Verantwortung, kümmerst dich um deine Gesundheit, kümmerst dich um deinen Körper, kümmerst dich um deinen Lebensstil und hörst da ein bisschen rein und sagst, ich übernehme die Verantwortung, ich lasse jetzt diese Tests machen, ich lasse diesen Check-up machen. Während jetzt es dahin geht, man kann es fast so sagen, zu einer Staatsmedizin, wo man halt solche Präventionsangebote bekommt, wahrscheinlich auch wahrnehmen muss, um dann halt irgendwelche, ja, weniger Gebühren oder weniger Kassenbeiträge zu bezahlen. Wie das letztendlich ausgestaltet wird, das ist noch nicht sicher, aber es geht in diese Richtung.
Ja, der Grundgedanke ist ja nicht verkehrt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland, 350.000 Todesfälle pro Jahr, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Und laut unserem Bundesgesundheitsminister könnten 90% dieser Events, dieser Ereignisse, könnten letztendlich vermieden werden. Die Frage ist nur, wodurch? Das ist jetzt die spannende Frage, wo setzt man da entsprechend an? Und naja, Herr Lauterbach möchte jetzt sehr, sehr früh ansetzen, nämlich schon bei Kindern und Jugendlichen. Er möchte das in bestimmten Abschnitten, 25, 35 und 50 Jahren, dann praktisch diese Vorsorgemedizin auch greift. Und es macht zum Teil ja auch wirklich Sinn, wenn man beispielsweise bei Kindern an eine familiäre Hypercholesterinämie denkt. Ja. Oder denken wir an eine Hämochromatose. Was ist eine Hämochromatose? Es ist eine genetische Erkrankung, die zu viel Eisen abspeichert. Und wenn wir permanent Eisen abspeichern, wir speichern das in die Leber ab, dann wird die Leber irgendwann zirrhotisch. Und wenn man das frühzeitig weiß, wenn man das also schon im Jugendalter oder im Schüleralter weiß, dann kann man auch die entsprechenden medizinischen Gegenmaßnahmen treffen. Und dann kann man mit dieser genetischen Störung, ich will es nicht Erkrankung nennen, sondern eine Störung oder es ist eigentlich ein Polymorphismus, kann man mit dem natürlich sehr, sehr alt werden. Nur ich muss mein individuelles Risiko kennen und ich muss entsprechend die Maßnahmen dazu kennen. Bei der Hämochromatose ist das dann beispielsweise die ureigenste heilpraktische Methode, nämlich der Aderlass. Also einfach mal Blut raus, Blut baut sich neu auf, ja, und dadurch entledigen wir uns sozusagen dem überschüssigen Eisen. Das, was die Frauen jeden Monat machen, bei uns Männern funktioniert das auf der Ebene nicht. Das sorgt natürlich bei den Frauen dann auch häufiger dafür, dass Frauen von Eisenmangel betroffen sind. Auch das ist ein sehr kontroverses Thema. Eisenmangel werden wir uns auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Haben wir aber schon auch in einer Episode mal besprochen. Aber da gibt es sicherlich auch noch eine weitere Episode. Aber noch mal zurück zur familiären Hypercholesterinämie. Wenn ich das frühzeitig weiß, dass das der Fall ist, dass ich also familiär bedingt, genetisch bedingt hohe Cholesterinwerte habe. Also ich kann gärtenschlank sein, ich kann 30 Jahre sein, ich kann topfit sein, fünfmal die Woche Sport machen und trotzdem hohe Cholesterinwerte haben, Gesamtcholesterin. Dann hat das nichts mit deinem Lebensstil in erster Linie zu tun, sondern das ist genetisch determiniert. Weiß ich das früh genug, kann ich entsprechend Gegenmaßnahmen einleiten. So, und da wird es dann möglicherweise, muss natürlich dann ein Mediziner entscheiden, möglicherweise sinnvoll, beispielsweise frühzeitig einen Cholesterinsenker einzusetzen.
Ja, also von daher, der Ansatz ist gar nicht schlecht, Jens, wir haben es gesagt. Und wenn solche hohen Cholesterinwerte erblich bedingt halt erkannt werden, kann man da früh auch etwas gegen unternehmen. Aber wo liegt denn jetzt, ich sag mal so, ein bisschen der Pferdefuß an diesem Gesetz? Im Moment würden die Zuhörer sagen, einfach, ja, ist doch alles gut. Wir kriegen Voucher, wir gehen zu einem Check-up. Wir wissen, dass wir, oder wir kriegen dann die Werte. Wir wissen jetzt, dass wir hohe Cholesterinwerte haben. Wir wissen, dass wir einen Risikofaktor für einen Herzinfarkt haben, für einen Schlaganfall oder was auch immer. Und was jetzt?
Naja, der Pferdefuß, so hast du ihn genannt, ja, oder fällt gerade auch kein anderer Begriff ein. Aber die Frage ist, worauf läuft das hinaus? Wenn ich keine Diagnostik betreibe, kann ich auch keine Diagnose stellen. So, das ist erstmal als Grundsatz. Das heißt, wenn ich frühzeitig beispielsweise erhöhte Cholesterinwerte erkenne, ne, sagen wir mal bei einem 30-Jährigen, der in den letzten 10 Jahren sehr viel Stress hatte, hat wenig sich wenig bewegt, sich schlecht ernährt, ist jetzt da irgendwo in dem Office unterwegs, ja, 50 Stunden, viel Stress und so weiter, dann kann das durchaus mal passieren, dass die Cholesterinwerte über einen bestimmten Grenzwert geht, ja, den wir dann ja selber festlegen, wo wir sagen, das ist eben ein pathologischer Zustand. Und dann kann ich diesen 30-Jährigen rausnehmen und dann kann der entsprechend behandelnde Arzt kann dann sagen, okay, jetzt ist eben die Cholesterinsenkung vorgesehen. Und wir haben es ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, die Cholesterinsenker haben wir uns ja mal angeschaut. 2015, 16, 17 in diesen Jahren sind sehr viele Patente für Cholesterinsenker ausgelaufen. Das heißt, die Umsätze der Cholesterinsenker sind dramatisch in den Keller gegangen. Wenn wir jetzt die Patienten frühzeitig abholen und wir sehen übergrenzwertige Cholesterinwerte, dann können wir sie natürlich wieder diesem System zuführen und wir können sie wieder zu Abonnenten machen. Ja, wir können sie dann wieder praktisch in das lebenslange Cholesterin-Abo überführen. Und ja, und das fördert natürlich dann auch wieder den Absatz der entsprechenden Pharmafirmen, die das Präparat produzieren. Also man könnte jetzt, wenn man übel gelaunt ist, sagen, das ist eine Lancierung bestimmter Industrieinteressen auf dem Rücken der Gesellschaft? Fragezeichen. Ja, ich stelle es jetzt mal so in den Raum.
Ja, das Fragezeichen lassen wir mal so stehen. Aber wir haben ja ein bisschen weiter recherchiert und da gibt es halt auch eine Aussage, bevor ich dir die nächste Frage stelle, ja, wo der Herr Lauterbach sagt, je früher man damit beginnt, desto besser. Beantwortet das vielleicht ein bisschen das Fragezeichen? Bildet euch eure eigene Meinung, ob es besser ist, mit Statinen seinen Cholesterin zu behandeln, mit Beta-Blockern seinen Blutdruck zu kontrollieren oder ob es vielleicht am Lebensstil liegt, an der Ernährung, wie Jens gerade es am Beispiel eines 30-Jährigen, der sich nicht so gut ernährt hat, nicht so viel bewegt hat. Ja, Macht euch selber ein Bild davon, was besser ist. Und wir haben da ein bisschen weiter recherchiert und geguckt und haben eine Aussage eines Professors gefunden, der hier in Köln am Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen tätig war, dort auch Chef war. Und Jens, was hat der zu unserem neuen Herzgesetz gesagt?
Ja, der gute Herr Professor Jürgen Windeler war 13 Jahre beim IQWiG-Institut, so heißt es abgekürzt, die sich praktisch um die Qualität von Arzneistoffen, also wenn ein neuer Arzneistoff in die eingeführt werden soll, dann muss das ja von den Kassen übernommen werden. Und hier stellt sich dann immer die Frage, hat diese neue Substanz, hat die einen Zusatznutzen gegenüber denen, die wir schon haben? Also müssen die Kassen dafür gerade stehen, müssen die das übernehmen, wenn das entsprechend eingesetzt wird. Und ja, Herr Windeler hat in der deutschen Ärztezeitung schöne Schlagzeile: Das Herzgesetz ist völlig gaga. So, darüber stolpert man natürlich, klar, und dann liest man auch den ganzen Artikel. Und er sagt halt ein paar ganz interessante Sätze, wie zum Beispiel: Es fehlt eigentlich komplette Schaden-Nutzen-Studien. Ja, also wenn man das machen will und man will sagen, okay, flächendeckend für die Leute, die halt bestimmte Grenzwerte überschreiten, die brauchen jetzt lebenslang Statine, dann haben wir dort gar keine Evidenz. Wir haben gar keine Evidence-Based Medicine, die das belegt, dass wenn wir das lebenslang tun würden, dass das irgendeinen Nutzen hätte im Vergleich zum Schaden, den wir möglicherweise anrichten über die Nebenwirkung der Cholesterinsenker. Die haben wir ja auch schon thematisiert in einem anderen Podcast. Er hat das mal ein bisschen verglichen mit der Prostatakrebs-Früherkennung, ne? Diagnosen sind das Ziel von Früherkennung. Das heißt, wenn ich dann eine Diagnose habe, kann ich natürlich auch therapieren. Und ja, es kann auch immer mal ein Prostatakrebs, eine Prostatakrebsentwicklung sein, die schnell behandelt werden muss. Aber in der Regel sind das alles sehr, sehr, sehr langsam wachsende Fälle. Und er sagt halt, dass diese Überdiagnostik eben auch zu Übertherapie führt. Ja, also viele Menschen, gerade logischerweise Männer, sterben dann irgendwann mit dem Prostatatumor. Ja, die sind dann irgendwann 89 und hatten einen Prostatakrebs, haben es vielleicht gar nicht gewusst, dass sie den haben. Und das fällt dann natürlich jetzt weg. Das heißt, diese wissen das dann eben frühzeitig, weil sie jetzt diagnostiziert wurden. Und wenn man sich dann, komm nochmal zurück auf das Schaden-Nutzen-Risiko, wenn man sich dann mal anschaut, wie viel Nutzen generiere ich eigentlich und wie viel muss ich dafür ausgeben und investieren und dann Nebenwirkungen praktisch einkalkulieren, dann liegt das bei einem 50-Jährigen bei einem Nutzen, und das sagt der Herr Windeler, das sage ich nicht, von etwa 7,5%. 7,5% Nutzen in den nächsten 10 Jahren, einen Schlaganfall zu verhindern. Und dann müssen wir wieder sagen, Axel, dann was sagt diese Prozentzahl aus? Dann müssen wir wieder das Thema absolute und relative Risikoreduktion ins Feld führen. Und du kannst dich erinnern, das haben wir bei Corona auch gemacht. Ja, was ist absolut, was ist relativ? Absolute Risikoreduktion damals bei Corona 95%, relative Risikoreduktion, also was bedeutet das für mich als Individuum, die lag bei 0,0 irgendwas. Diese Frage musst du an der Stelle jetzt auch genau wieder stellen.
Genau, an dieser Stelle müssen wir diese Frage auch stellen. Und dann ist es halt auch wieder so, was du auch eben sagtest, schwarz und weiß, also nicht mal auch die Studien lesen. Da gibt es eine Studie, die sagt das, und es gibt aber fünf Studien, die sagen das andere. Und da kommt es halt immer darauf an, welche Studien man vergleicht, welche Studien man heranzieht für seine Aussagen. Und da liegt halt auch die Schwierigkeit. Deshalb sagen wir ja auch immer, ja, schaut mal hin und hinterfragt das, was dort auch gesagt wird, kritisch. Und das hat der Herr Professor Windeler getan. und hat es einfach mal kritisch hinterfragt. Und dann kommt man auf solche Risikoeinschätzungen, die, wenn ich das jetzt so lese, einfach für mich sagen würde, ja, ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn da einer direkt gesagt bekommt, jetzt musst du Statine nehmen die nächsten 10 Jahre, da würde ich mir doch noch mal eine andere Meinung einholen und dann
Ja,
noch.
und Axel, wenn jetzt die Allgemeinheit das übernehmen soll, weil das muss ja dann über die Krankenkassen abgedeckt werden, das heißt, da entstehen wieder Kosten, dann muss es auch ein ganz klares Schaden-Nutzen-Profil geben. Also der Nutzen muss absolut überwiegen. Und wenn der nicht überwiegt, ja, dann führt das dazu, dass die Krankenkassen wieder mehr belastet werden und unsere Krankenkassenbeiträge wieder steigen. Ja, und das ist ja auch schon jetzt der Fall. Ich meine, du bist direkt am Puls der Zeit, ja.
Ja, und du hast ja gerade das angemerkt, ne? Von dem Herrn Professor Windeler, da sagt er auch, wenn ich als Arzt jetzt, ne, auch als Arzt, was bedeutet das, wenn ich jetzt, also sprachst von 7,5% Risiko, er sagt das Beispiel, was bedeutet das für mich als Arzt, wenn ich bei 7,3% Risiko ein Statin verordne, bekomme ich dann schon ein Bußgeld? Als Arzt, ja, also es ist schon sehr skurril, sagt er. Und das ist ein Thema, das wird uns jetzt die le nächsten Jahre, denke ich mal, noch begleiten.
Aber weißt du, Axel, was ich viel skurriler finde? Herr Windeler sagt ja auch zu Recht, das Gesetz hat eigentlich die Lebensstilmedizin ganz nach oben gesetzt. So, und dann haben sich offensichtlich wieder irgendwelche Lobbygruppen durchgesetzt und dann fiel plötzlich die Lebensstilmedizin komplett wieder durchs Raster und dann wurden natürlich wieder die pharmakologischen Maßnahmen an Position 1 gehoben. Ja, also man kommt mit einer guten Idee und dann wird das wahrscheinlich über die Lobbygruppen, die da intervenieren auf der Ebene, wird das dann plötzlich wieder zurechtgebastelt, sage ich jetzt mal, ne? Und was dabei eigentlich letztendlich rauskommt, ist das, was wir auch bei Corona gesehen haben. Nämlich, du erinnerst dich, das habe ich, glaube ich, auch in einem Podcast schon mal gesagt, wir haben ja diesen PCR-Test damals gehabt. Ich meine, den haben wir heute immer noch, aber damals haben wir festgemacht, ob jemand infiziert ist. Und ich habe seinerzeit, habe ich dann mehrere Ärzte, die ich gut kenne, habe ich angerufen, gesagt, wie ist das eigentlich? Habt ihr jetzt die Diagnose, habt ihr die jetzt verloren? Ich habe immer gedacht, der Arzt würde Diagnose stellen und die Diagnostik wäre nur dazu da, damit ihr eine Diagnose stellen könnt. Aber offensichtlich habt ihr ja jetzt von oben herab das Ganze verloren, weil jetzt sagt das ja der PCR-Test, ob du krank bist oder nicht. Weil eine Infektionsdiagnostik sagt ja nichts darüber aus, ob du krank bist. So, und genau diese gleiche Tendenz erkennen wir jetzt hier wieder. Das wollte ich damit sagen. Ja, warum soll jetzt das praktisch per Gesetz verordnet werden? Ne? Dafür gibt es doch die ärztliche Diagnose. Also ich meine, der Hausarzt oder wer auch immer ist doch dafür verantwortlich, ja, einzuschätzen, ob du jetzt ein Risiko hast oder nicht. Warum muss das jetzt der deutsche Staat tun von oben herab? Das leuchtet mir absolut nicht ein. Das ist eine Tendenz, wenn man genau hinschaut, sehen wir in vielen Bereichen eine Tendenz zum, wie soll ich sagen, sozialistische Staatsmedizin, ja, die da aufgebaut wird.
Ja, genau das ist es. Und das ist auch der Kritikpunkt, den der Herr Professor Windeler ja anbringt, indem er auch sagt, ja, Mensch, wo sind denn jetzt die ganzen Mediziner, was du gerade beschreibst, die sich halt quasi ihre Diagnose aus der Hand reißen lassen und der Staat bestimmt jetzt, wann welches Medikament eingesetzt werden muss. Und es gibt keinen Aufschrei. Er sagt, es gibt keinen Aufschrei aus der Medizinerschaft, die mal irgendwie laut Halt ruft. Davon hat er im Moment nicht viel vernommen. Und das, wie du eben sagst, das ist natürlich sehr skurril oder noch skurriler, ne?
Ja, das ist so bedenklich, das ist hochgradig bedenklich. Also wenn ich das sehe, wo sich das hin entwickelt, dann muss man sich die Frage stellen, ob man noch Lust hat, Medizin zu studieren. Ja, weil ich studiere hier ja nicht nur 8 Semester, sondern ne, mache noch eine Facharztausbildung, dann bin ich bei, was nicht, 10 Jahre Studium, bis ich dann mal wirklich mich freischwimme und sage, jetzt bin ich der Facharzt, der das auch beurteilen kann. Also ich meine, so viel Ne, so viel Leere steckt dahinter, ja. Sind 10 Jahre. So, und dann muss man auch das Vertrauen haben in den Mediziner, dass der das beurteilen kann. Und dann brauche ich kein Bundesgesundheitsministerium, was den Ärzten sagt, so hast du das jetzt zu machen, weil der Cholesterinwert über 200 ist. Ja, sondern das entscheidet letztendlich der Hausarzt oder wer auch immer behandelt. Offensichtlich ist das nicht mehr gewollt. Offensichtlich sollen die Ärzte jetzt nur noch die Handlanger sein, der, wie auch immer, Staatsmedizin? Fragezeichen. Und wir sind in dem Zusammenhang auf ein interessantes Interview mit dem Professor Dr. Martin Scherer getroffen. Der ist seines Zeichens Präsident der DGAM. Die DGAM ist eine Organisation der Allgemeinmediziner und Familienmediziner. Und der hat das ganz schön aufgedröselt und hat genau die gleichen Fragen gestellt, die wir auch stellen, ne? Wir haben eine Überfinanzierung im Gesundheitswesen, aber wir müssen uns die Frage stellen, ob diese Finanzierung auch an der richtigen Stelle ausgegeben wird. Und er sagt, ne, Lauterbach argumentiert ja mal gerne mit der Lebenserwartung, ne, die durchschnittlich ist, aber sich nicht widerspiegelt in dem, was wir investieren. Er sagt, die durchschnittliche Lebenserwartung ist nicht das zentrale Problem. Das zentrale Problem ist die Ineffizienz des Gesundheitswesens. Ja? Und wie du gerade gesagt hast, wie soll man es dann den Patienten erklären, wenn man bei 100 Menschen, die man behandelt, 3 mit lebenslanger Statintherapie da dann Infarkt verhindert? Ja? Und er sagt sogar, die Prävention sollte überhaupt keine Gesundheitsleistung sein. Die beste Prävention ist nämlich die, die man nicht merkt. Und dann kommen wir wieder zu der eigentlichen Aufgabe, die Medizin, nicht die Medizin, sondern die Politik haben sollte. Also, Axel, wenn ich das jetzt so betrachte, was hier so passiert, für mich ist das schon fast anmaßend, was da passiert. Ja? Die Politik ist hier anmaßend. Die beste Prävention, ich zitiere jetzt Herrn Scherer, ist die, die man nicht merkt. Und die praktisch dann als Lenkungsfunktion aus den Ministerien kommt. Und was wäre eine Lenkungsfunktion? Die Lenkungsfunktion wäre, dass man zum Beispiel eine Zuckersteuer einführt. Die Lenkungsfunktion wäre, dass man die Tabaksteuer erhöht. Die Lenkungsfunktion wäre, dass man Sportangebote attraktiver macht, dass sich Menschen mehr bewegen, dass das gefördert wird, ja, finanziell gefördert wird. Gesundes Essen in Schulen. In Kantinen, in Krankenhäuser. Ich meine, wer geht heute noch gerne ins Krankenhaus und ernährt sich dort gerne? Ich meine, niemand geht gerne ins Krankenhaus, aber ich sage dann gerne meinen Klienten immer, lassen Sie sich von Ihren Familienangehörigen, lassen Sie sich was kochen und lassen Sie es ins Krankenhaus bringen, weil das kannst du ja nicht essen, was da verteilt wird. Ja? Aber hier könnte man ansetzen oder man könnte Alkohol unerschwinglicher machen. Axel, wenn ich zum Teil sehe, die Leute kommen vom Tennisplatz, ja, bei 30 Grad haben die 1,5 Stunden Tennis gespielt, setzen sich auf die Terrasse und trinken erstmal einen Kranz Kölsch. Ja? Das ist nicht gesund, aber sie meckern dann, wenn das Kölsch teurer wird. Ja, aber genau das müssten wir eigentlich machen. Ja? Wir müssten die Suchtmittel, und dazu gehört eben Zucker auch, keine Frage, ja, auch das müssten wir ganz klar definieren, dass Zucker ein Suchtmittel ist, wie Alkohol, wie andere Drogen, die jetzt in der letzten Zeit auch immer im Fokus gestanden haben, wo jetzt bei uns die Jugendlichen sich hinter dem Tennisverein treffen, ja, und der eine durchziehen nach der anderen, was wir dann teilweise auf dem Tennisplatz schon merken. So, geschenkt. Aber das wäre eigentlich die Funktion, die Politik hier einnehmen müsste, die Rahmenbedingungen zu schaffen, ja, damit bestimmte Nahrungsmittel, Lebensmittel, verseuchte, mit Zucker verseuchte Lebensmittel, dass die einfach teurer werden und dass die nicht in Massen konsumiert werden. Weil Herr Lauterbach hat ja an der Stelle recht. Er sagt ja, dass die chronischen Erkrankungen ein Problem zwischen Arm und Reich sind. Ja, weil wir haben heute genau das Gegenteil von dem, was wir im Mittelalter hatten. Im Mittelalter hatten wir das, in Anführungsstrichen, Problem, da waren die reichen Leute chronisch krank, die hatten Gicht, die hatten Übergewicht. Warum? Weil sie sich Zucker und den ganzen Kram leisten konnten. Und heute ist Zucker so günstig, so billig geworden. Gut, Zigaretten hat man jetzt ein bisschen teurer gemacht. Ja, das Thema ist ja schon einigermaßen angegangen worden in den letzten 30 Jahren. Aber die Faktoren, Axel, wo wir wissen, dass die chronische Krankheit auslösen, Nikotin, Alkohol, Zucker etc., können wir vielleicht noch ein paar dazu zählen, dass wir die versuchen politisch zu reglementieren. Ja, da macht die Reglementierung aus meiner Sicht ja auch Sinn, indem wir es dann entsprechend teurer machen. Und da sagt der Herr Scherer zu Recht, die beste Verhaltensänderung ist die, die über den Geldbeutel geht.
Und da sind wir bei dem Thema, wo du sagtest, Geldbeutel, also nur eine Ergänzung noch, weil du sagtest gerade das Rauchen. Aber jetzt kommen ja diese ganzen neuen Elektrozigaretten, Vapes oder wie sie auch immer heißen. Die sind bei Jugendlichen ganz en vogue. Aber da gibt es auch noch keine Langzeitstudien, wie die überhaupt wirken. Und in vielen ist auch noch Nikotin drin. Also von daher, das mit dem Rauchen, die Zigaretten haben wir günstiger gemacht, aber jetzt rauchen alle E-Zigarette. Also macht's auch nicht unbedingt besser halt, ne?
Und ich
Ja.
habe vor ein paar Tagen im Stadion gesessen und ich dachte, was haben die Leute für Parfums aufgetragen, ja? Und dann habe ich erst gesehen, als ich mich umgeschaut habe, dass die alle diese E-Zigaretten an den Lippen hatten. Und dann kam dann plötzlich von der rechten Seite kam irgendein Aroma und von der linken Seite kam ein ganz anderes Aroma, ja? Also da wissen wir auch noch gar nicht, was das Zeug eigentlich macht.
Also wir hatten ja auch schon mal in diversen Podcasts von uns hatten wir ja schon mal über irgendwelche Zusatzstoffe gesprochen und die Wechselwirkungen dieser ganzen Zusatzstoffe, wie viel von den 150.000 Zusatzstoffen sind wohl in so einer E-Zigarette drin?
Weißt du, Axel, was ich ganz interessant fand, ich habe dann die Leserkommentare nochmal gelesen unter diesem Interview mit dem Professor Scherer. Und da habe ich zweimal rausgeschrieben, die möchte ich hier noch gerne kurz mal zitieren. Und zwar sagt der ein Leser, man behandelt nicht abweichende Laborwerte, sondern erkrankte Patienten.
Ja,
Ja,
ja.
die Dame hatte recht. Ja, klar. Es ist anderer Leserkommentar. Es ist seit langem völlig klar, was man tun muss, um die Herzgesundheit zu fördern. Ratschläge, die keine schädlichen, dafür aber einige nützliche Nebenwirkungen haben, die brauchen wir. Ja, die keine schädlichen, aber dafür einige nützliche Nebenwirkungen. Dann sind wir wieder bei dem Thema, was hier wieder an Position 10 gefallen ist, nämlich Lebensstilthemen. Lebensstilthemen, ja. Die werden offensichtlich, bin ich sicher, wer die da rausgenommen hat oder wer die Priorisierung da vorgenommen hat, aber ich bin ziemlich sicher, dass das Lobbygruppen sind, die da permanent intervenieren und sagen, das können wir nicht zulassen, weil wir brauchen den Markt für die Fettwegspritze, für die Cholesterinsenker, für, ne? Und die Lobby ist extrem stark und ich weiß nicht, wie die Politik dann an dieser Stelle eben entsprechend einknickt. Keine Ahnung. Dafür sind wir zu weit entfernt von oder ich habe zumindest zu wenig Ahnung, wie Politiker da reagieren. Wir haben ja zum Beispiel mal gehört, dass die Frau ehemalige Landwirtschaftsministerin,
Löckner.
Frau Glöckner, dass die etwa 99% ihrer Termine nur mit Lobbyisten gemacht hat. Und wenn dieses Verhältnis so in den Ministerien stimmt, ja, dann wundert mich das natürlich überhaupt nicht, dass das immer so abläuft. Da wäre es doch auch schlau, wenn wir als Gesellschaft sagen würden, ja, es ist schon wichtig, dass die Politik sich auch mit den Interessensgruppen unterhält, ne, Lobbyisten, aber 50%, die anderen 50% bitte mit den Wählern, also mit dem Volk. Und wenn du oder ich einen Termin bekommen wollen bei einem Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer, das schaffst du nicht.
Ja, das hast du mal erzählt. Man muss einen Fragebogen beantworten, 20 Seiten lang, um überhaupt mal den einreichen zu können und dann in ferner Zukunft irgendwann mal zu einem Termin eingeladen zu
Genau, und
werden.
dann hat deine Einzelmeinung natürlich auch überhaupt gar kein Gewicht. Das geht links rein und rechts wieder raus, ja.
Ja. Jens, und zum Abschluss, du sagtest es eben, du erwähntest eben auch den ökonomischen Faktor und wo wir beim Thema Geld sind. Wir hatten gerade gesagt, der Windeler, Professor Windeler hat gesagt, ja, warum ruft die Ärzteschaft nicht laut Halt bei diesem neuen Herzgesetz? Würde ich gerne noch ergänzen, warum rufen wir als Bevölkerung und als Gesellschaft nicht auch langsam mal Halt? Denn 2025, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, werden die Kassenbeiträge zur Krankenversicherung wieder erhöht. Man geht ungefähr davon aus, dass es einen Beitragsanstieg von 0,5 Prozentpunkten geben wird in der Krankenversicherung und 0,2 Punkte in der Pflegeversicherung. Und wenn wir dann darüber diskutieren, welche Aufgabe Politik hat, und wir dann schauen, aha, es sollen mehr Statine, also mehr Medikamente, die Pharmaindustrie soll gestärkt werden, auf wessen Kosten am Ende des Tages, auf uns aller, auf den Schultern der Gesellschaft, werden halt solche Medikamente, finanziert, indem wir mehr Kassenbeiträge zahlen sollen. Und das, denke ich mal, sollte auch so nicht sein. Da müssten wir als Gesellschaft auch mal Halt rufen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema.
Ja,
Und
aber das ist genau das Thema, was du jetzt ansprichst, wo wir sehen, dass wir so ineffizient sind, ja. Weißt du, wir produzieren immer mehr Kosten, weil wir immer mehr Umlagen machen, ja, auf die Bevölkerung. Wir ziehen immer mehr aus der Bevölkerung raus, um immer mehr von Dingen zu finanzieren, die man zumindest mal kritisch betrachten kann. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wird das Geld eingesetzt? Also diese Strategie, die läuft jetzt so lange, seitdem ich Politik denken kann. Seitdem ich da involviert bin und das beobachte, was da passiert. Wir bräuchten hier wirklich eine Zeitenwende, wir bräuchten hier ein Umdenken, wir bräuchten ein komplett anderes Gesundheitsministerium vom Denken her, was nämlich genau in die Richtung geht, die wir, ne, die wir schon in der ersten Episode betrachtet haben, Milieu oder Mikrobe. Ja, geht es jetzt darum, dass wir nur noch die Mikroben bekämpfen oder gehen wir da in die Richtung, dass wir das Milieu stärken? Und ich würde mir wünschen, das ist auch der Appell jetzt an alle Zuhörer, dass wir gemeinsam mehr werden, ja, die Milieusituation der Menschen zu stärken, dass wir richtige Aufklärung machen, ja, differenzierte Aufklärung, nicht nur Plakatkampagnen, wie wir das von Wahlkampagnen kennen, wo dann irgend so ein blöder Spruch da auf so einem Plakat steht. Axel, mein Vater war Lokalpolitiker und ich habe damals immer diese Flugblättchen rumgefahren und ich habe meine Mutter immer gefragt, sag mal, Mama, wenn du das jetzt im Postkasten hast, ja, und du guckst dir das an und du siehst den Kandidaten, was hat denn das für einen Inhalt? Also du machst doch deine Wahlentscheidung nicht auf irgendeinem Spruch oder irgendeiner, ne, einem Slogan, sondern du hast doch eine gewisse Grundhaltung. Oder du hast vielleicht Protest oder was auch immer, aber ne, deswegen, das verstehe ich nicht so ganz. Das nennen wir dann gesundheitliche Aufklärung.
ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das soll's dann für heute mal gewesen sein. Teil 2 unserer Karl Lauterbach-Episoden. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ihr bei uns seid seit 52 Wochen. Und wir werden auf jeden Fall weitermachen, den Podcast weiter gestalten und für euch immer weiterhin interessante Themen recherchieren. Und bei diesem Thema, speziell bei diesem Thema, wollen wir natürlich dranbleiben am Ball. Jens, wir bleiben dran, beobachten das Thema.
Die Akte Lauterbach ist nicht geschlossen. Wir werden das beobachten. Wir werden beobachten, wie das Ganze ausgestaltet wird. Also welche Inhalte kommen letztendlich in dieses Gesetz? Wie wird das Gesetz mit Leben gefüllt? Ja, und wir werden schauen, welche präventiven Illusionen unser Gesundheitsminister noch so im Jahre 2025 alles vorhat. Es bleibt spannend, würde ich sagen.
Es bleibt super spannend und ich muss so lachen, weil der Begriff präventive Illusionen, den sollten wir auf jeden Fall hier festhalten, denn diese Illusionen, die werden wir 2025 mit diesem Gesetz weiter beobachten und für euch ganz frisch dann, wenn es verabschiedet ist, wieder recherchieren und dann hier noch einen Podcast dazu machen. Vielen Dank wieder fürs Zuhören heute. Vielen Dank, Jens, an dich für die Vorbereitung wieder. Super, hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Und wir machen weiter. Es hat nämlich so viel Spaß gemacht, dass wir auf jeden Fall die nächsten Jahrzehnte noch weitermachen. Jede Woche einen Podcast für euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.
Bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.